SWR Kultur am Samstagnachmittag. 3 Bücher in 3 Jahren, alle wochenlang ganz vorne auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das erste gerade verfilmt. Klar, wen ich meine, oder? Caroline Wahl hat mit ihrem Roman 22 Bahnen 2023 einen Überraschungserfolg gelandet und hat's geschafft, diesen Erfolg zu wiederholen. Denn auch Windstärke 17, eine Art Fortsetzung des ersten Buchs, ist ein Bestseller geworden. Und in diesem Sommer kamen fast gleichzeitig der dritte Roman, Die Assistentin, und der Kinostart der Verfilmung von 22 Bahnen. Viel passiert also im Leben der gerade mal 30-jährigen Autorin und viel zu besprechen. Herzlich willkommen in SWR Kultur am Samstagnachmittag, liebe Caroline Wahl.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wie ist das für Sie, wenn Sie auf die letzten 3 Jahre zurückschauen? Können Sie es manchmal selber kaum glauben?
Ach, inzwischen kann ich es eigentlich schon ganz gut glauben. Am Anfang war es natürlich gewöhnungsbedürftig und alles sehr aufregend. Aber jetzt fühlt sich das alles sehr richtig an und macht Spaß. Und ich freue mich, dass ich jetzt so meins gefunden habe mit dem Schreiben.
Was hat sich denn durch den Erfolg für Sie verändert?
Ja, dass ich jetzt schreiben darf, hauptberuflich davon leben kann. Also ich denke, was ich am meisten verändert hat in meinem Leben, ist diese Unabhängigkeit und Freiheit, die ich spüre und die ich noch nie in der Form gespürt habe. Also ich fühle mich sehr angekommen oder mehr angekommen mit dieser neuen Autorinnenrolle.
Erfolg schenkt Freiheit, aber Erfolg bringt ja auch Druck, was man immer wieder hört und was jeder, der mal irgendwie Erfolg hatte, auch gespürt hat. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, also ich muss zugeben, dass in der Vergangenheit, also so im Studium und die ersten beruflichen Erfahrungen, da fand ich Druck jetzt nicht immer geil und auch oft nicht schön und mochte das jetzt auch nicht gerne. Und jetzt finde ich es irgendwie geil, weil ich glaube, das Schreiben mir so Spaß macht und ich Bock habe, weiter für diesen Erfolg zu kämpfen. Ich genieße das, dass da Erwartungen sind, dass man mit den Erwartungen spielt und dass man selbst sich auch ausprobiert. Und es ist so eine schöne Art von Druck, die ich bisher auch noch nicht kannte.
Das heißt, Sie genießen das tatsächlich? Sie denken nicht, um Gottes Willen, wie schaffe ich es, dass mein nächstes Buch auch wieder ein Bestseller wird? Den Druck verspüren Sie nicht?
Nö, also ich weiß ja, dass der nächste Text oder die nächsten Texte Bestseller werden. Und ich glaube, es ist eher sowas, dass ich mich nicht so ernst nehme. Also, dass ich weiß, wenn man mal einen Scheißtext veröffentlicht, der vielleicht, ich glaube, das ist eine größere Angst, nicht, dass er sich nicht verkauft, sondern dass er schlecht ist oder dass ich einen großen Fehler mache oder kann ja viel passieren. Und ich denke, da muss man einfach so Relationen erkennen und verstehen, dass es hoch runter geht und dass es auch okay ist, wenn es mal nicht so gut läuft und dass man dann eben am Ball bleiben muss, damit es wieder hochgeht.
Sie haben mal gesagt, dass Ihre Geschichten Ihr Zuhause sind und Sie beim Schreiben nur an Ihre Figuren denken und nicht ans Publikum. Ging das überhaupt noch nach 2 solchen Erfolgen?
Ja, und das ist eben das Wichtigste bei mir am Schreiben, dass ich diesen Schutzraum habe, dass ich zum Beispiel jetzt gerade ist es sehr stressig mit Presse, mit Lesereise und allem. Und ich muss mich immer dazu ermahnen, trotzdem auch in diesen stressigen Zeiten den Laptop aufzuschlagen und zu schreiben, weil ich da so richtig abtauchen kann wie mit keiner anderen Tätigkeit. Ich bin dann wieder voll bei der Figur. Denk nicht an die Außenwelt, denk nicht an die LeserInnen, KritikerInnen und so weiter, sondern bin halt voll bei meiner Figur.
Sie haben auch gerade in einem Interview gesagt, dass Sie gar nicht verstehen können, dass andere Autoren und Autorinnen so Probleme haben und sagen, dass das Schreiben so anstrengend sei, dass das für Sie fast wie eine Urlaubsreise ist.
Doch, doch, das kann ich schon verstehen und ich kämpfe auch. Also ich kämpfe auch bei Passagen und man hat manchmal auch keinen Bock und manchmal rutscht es auch nicht raus. Aber letztendlich ist es einfach sehr erfüllend und auch dieser Kampf, wenn man den dann gewinnt, wenn man sich nicht durchquält, aber wenn man dann ein Gefühl, eine Szene so in Worte fasst, dass man am Ende des Tages das liest und damit zufrieden ist oder denkt, oh, diese zum Beispiel Traurigkeit habe ich so in Bilder und Worte gefasst, dass das passt für mich, dann sind das die schönsten Momente.
Der Erfolg von 22 Bahnen ist ja auch durch Empfehlungen auf Social Media gekommen, auf BookTok. Und dann ist es auch noch zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen gewählt worden. Wie wichtig ist Ihnen der Kontakt zu Ihrer Community, gerade auch auf Social Media?
Voll. Ich genieße das total, auf Social Media meinen eigenen Kanal zu haben, den ich einfach selbst bespiele. Wahrscheinlich merken das auch schon so ein paar FollowerInnen. Ich habe so leicht neurotische Züge, sprich, ich brauche wiederkehrende Strukturen. Also wenn ich in Kiel bin, ist der Tagesablauf eigentlich jeden Tag gleich und ich renne jeden Tag zur gelben Leiter. Und dass jetzt diese Menschen sich auch auf dieses Leiterbild freuen und so empfänglich sind für meine neurotischen Züge und dass wir so zusammen so Rituale haben, finde ich total schön. Aber am schönsten ist es vor allem, bei Lesungen jetzt gerade auf LeserInnen zu treffen. Ich glaube, das sind so die beglückendsten Momente. Und da checkt man es halt auch am ehesten, dass da wirklich viele LeserInnen in unterschiedlichen Städten sich abends aufraffen und zu meinen Lesungen kommen und mit mir 1,5 Stunden Zeit verbringen, finde ich halt wahnsinnig cool.
Nun ist ja die Assistentin, anders als 22 Bahnen und der Folgeroman Windstärke 17, in der Community nicht ganz so gut angekommen und auch nicht bei der Literaturkritik. Wie sehr schmerzt das nach den Erfolgen bisher, dass die Resonanz so zwiespältig ist?
Ich glaube, bei dem Text war es klar, dass das jetzt nicht die oberste Priorität ist, dass der von allen gemocht wird. Und ich konnte das schon auch vorher einschätzen, dass der auf jeden Fall mehr polarisiert als die ersten beiden. Und da ging es mir auch bei dem Text einfach nicht darum, von allen gemocht zu werden. Da war so eine Dringlichkeit, diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe mich auch voll gefreut, dass die ersten Besprechungen in der Zeit, in der Süddeutschen und in der Zürcher Zeitung so toll und gut waren, weil mir das so eine Sicherheit gegeben hat, dass das gut ist und dass es vom Feuilleton gemocht wurde. Und dadurch konnte ich dann, glaube ich, auch so kritische Stimmen auf Social Media und so besser ertragen, weil ich wusste, ja, es finden manche nicht so gut, die eben auch die letzten Texte sehr mochten, aber es finden auch sehr viele sehr gut, die letzten jetzt nicht so geil fanden.
Da hilft sicherlich auch der Verkaufserfolg. Ne? Sie sind ja gleich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste damit eingestiegen.
Ja, das ist auf jeden Fall schön. Ja. Ja, man muss sich ja immer auf die schönen Dinge konzentrieren. Ich genieße das gerade, diese aufregende Phase, Zeit.
Viele Fans fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen befremdet durch den anderen Erzählton, den die Assistentin hat. Sie wollten offenbar da auch wirklich literarisch was Neues probieren. Glauben Sie, dass die Kritik daran liegt, dass es halt ganz anders daherkommt als die beiden Vorgänger?
Ja, total. Also ich wollte unbedingt mich erzählerisch auch ausprobieren. Also nicht nur jetzt thematisch in ein ganz anderes Segment reinspringen, sondern vor allem auch schauen, was ich so kann. Und ich will, dass mein Schreiben immer lebendig bleibt und dass ich mich auch herausfordere. Und ich glaube, da muss man einfach damit rechnen, dass wenn man mehr ausprobiert, auch ja, manche das nicht gut finden und andere das gut finden. Und das lerne ich auch gerade. Also das ist nicht so, dass das jetzt rausgekommen ist und nicht sofort, ah, okay, viele hassen es, viele mögen es, es gibt wenig dazwischen, das ist okay für mich. Nein, das ist auf jeden Fall ein Prozess, wo ich auch jetzt merke, dass ich in kurzer Zeit sehr viel über mich gelernt habe.
Ihre ersten beiden Bücher waren Ich-Erzählungen, das heißt, die Leserinnen und Leser waren ganz nah dran an den beiden Hauptfiguren Tilda und Ida. Bei Charlotte in Die Assistentin ist das anders. Die Erzählstimme kommentiert, springt auch zeitlich. Warum haben Sie das gemacht? Hat das die Geschichte für Sie erfordert? Oder?
Das ist so passiert beim Schreiben. Also ich habe auch erst am Anfang in der Ich-Perspektive geschrieben und dann hat es für mich nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe da mehr Distanz gebraucht. Und mit der allwissenden Erzählstimme, die hat sich dann auch immer mehr aufgedrängt. Ich glaube, da war es wirklich diese Sehnsucht nach einer einordnenden, bewertenden, vorausschauenden Erzählstimme, weil ich das, was da in diesem Verlagshaus passiert, auch gar nicht so gut verstehen konnte. Und da war einfach so eine Sehnsucht ein bisschen nach Ordnung und Distanz. Und ich mochte einfach damals und auch jetzt noch voll gerne Texte, die mit der Distanz und so unterschiedlichen Perspektiven spielen. Deswegen hat das voll Spaß gemacht, war lustig zu schauen, wie das so wirkt. Und am Anfang war es auch gar nicht klar, ob ich diese Passagen reinnehme. Ich habe die wirklich für mich geschrieben, um es meine Worte zu fassen, die Zweifel beim Erzählen auch. Und dann hat es mir ganz gut getaugt.
Sie waren selbst mal in einem großen Zürcher Verlag angestellt, haben damals Ihren ersten Roman geschrieben. Der Verleger im Roman ist irrereich, er ist übergriffig, er beutet Charlotte aus, bis sie krank wird. Haben Sie die Buchbranche in echt auch so hart erlebt?
Ja, in gewisser Weise schon. Es stand auch zur Debatte beim Schreiben, ob man den Roman vielleicht in einer anderen Branche reinsetzt, also die Handlung. Und ich denke, dass das, was Charlotte erlebt, also dieser Machtmissbrauch, dass der in ganz vielen Branchen stattfindet. Aber da ich weiß, dass das eben auch in der Verlagsbranche stattfindet und es irgendwie der letzte Ort ist, wo man sich sowas vorstellt, weil das ja doch ein idealistischer Ort ist, wo Menschen zusammenkommen, die für Bücher brennen, für Geschichten brennen, die an Debatten teilhaben, weil es eben der letzte Ort ist, wo man sich das vorstellt, musste es dort stattfinden, weil ich eben weiß von anderen Menschen aus eigenen Beobachtungen, dass so Dinge passieren.
Die Verlegerfigur bei Ihnen ist so überzeichnet, dass man sie fast auch satirisch lesen könnte, habe ich den Eindruck. Wie sehen Sie das?
Ja, das hat total Spaß gemacht, auch so zum Beispiel diese Biografie zu zeichnen, also zu überlegen, dass er aus einer Süßwaren-Dynastie kommt und der Vater die Ex-Frau für ein französisches Model verlassen hat und so weiter. Das sind natürlich die schönen Momente des Erzählens, wenn man da so losspinnen kann und wenn man dann eben auch so eine groteske, narzisstische Verlegerfigur zeichnet, dann darf man sich natürlich besonders austoben.
Und bei den Übergriffen und Annäherungen des Verlegers, die Assistentin kommt ja zum Schluss, dass es keine sexuelle Belästigung ist. Ist die Assistentin trotzdem so eine Art MeToo-Roman?
Ach, ich mag den MeToo-Begriff nicht so gerne. Aber ich glaube, das war so das, was mich auch so beschäftigt hat, weil es eben keine klare MeToo-Geschichte ist, finde ich. Weil es eben so ganz viele kleine Grenzüberschreitungen sind, die manchmal gar nicht so leicht zu fassen sind, auch als Erzählerin. Und deswegen würde ich es nicht als klare MeToo-Geschichte beschreiben, glaube ich.
Aber um patriarchale Strukturen geht es schon in Ihrem Buch. Erleben Sie die denn selbst im Buchgeschäft und vielleicht auch jetzt mit den Feuilletons in der Buchkritik?
Ja, überall. Ich finde, diese patriarchalen Strukturen sind einfach überall verhaftet. Und ja, auch in der Buchkritik, auch jetzt in diesem Social-Media-Wirbel, auch in der Verlagswelt auf jeden Fall auch. Also wenn man zum Beispiel, um das vielleicht zu veranschaulichen, sich überlegt oder so das Gedankenspiel macht, dass der Verleger eine Frau ist, also eine Verlegerin. Ich finde, das funktioniert in meinem Kopf nicht. Die Geschichte würde nicht funktionieren mit einer Verlegerin, weil ich glaube, dass so männliche Chefs viel mehr Narrenfreiheit haben. Und so eine Frau, die sich so benimmt wie der, die würde schnell gestürzt werden.
Da ist mit Sicherheit was dran. Heftig kritisiert worden ist von manchen nicht nur das Buch, sondern auch die Hörbuchfassung von Die Assistentin. Die ersten beiden haben Schauspielerinnen eingelesen bei Die Assistentin. Lesen Sie selbst, wir hören mal kurz rein.
Am dritten Tag stand er dann auf einmal in der Tür. Überraschungsbesuch. Wie Charlotte bereits bei dem Zoom-Call festgestellt hatte, sah sein Gesicht auch in echt gut aus für sein Alter, aber eben nur gut für sein Alter und nicht so gut wie auf den Fotos im Netz. Die Narbe war tatsächlich noch auffälliger und wulstiger als auf dem Bildschirm und Charlotte konnte sich nicht entscheiden, ob das seinen verwegenen Look unterstrich oder ob sie dieses im dreidimensionalen Raum noch mehr an eine Raupe erinnernde Ding einfach nur eklig fand. Ugo Meise war größer als erwartet, was Charlotte irgendwie auch aufstieß. Ihm selbst schien seine Körpergröße auch nicht so recht zu behagen. Er stand ein wenig gebeugt im Büro. Als ob der Mensch in diesem großen Körper ihn vergeblich ausfüllen wollte. Charlotte würde lernen, dass Überraschungsbesuche sein Ding waren.
Werden Sie Ihren nächsten Roman wieder selbst einlesen oder schmerzt das? Das ist ja was sehr Persönliches, wenn es dann heißt, das ist aber nicht gut gelesen. Man hört natürlich, dass es kein Profi ist, der es einliest, sondern eine Autorin.
Also ich werde den nächsten auf jeden Fall nicht mehr einlesen, da habe ich keinen Bock drauf auf diese Rückmeldung. Also damit habe ich ehrlich gesagt auch wirklich nicht gerechnet. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es polarisiert und dass manche mit meiner Art zu sprechen auch nicht so zurechtkommen, aber das ist wirklich so. Ich finde die Art der Kritik einfach sehr persönlich und die gucke ich mir jetzt auch nicht mehr an. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich eine Person, die gut mit konstruktiver Kritik umgehen kann. Aber wenn es so persönlich wird und dann so Leute sagen, dass ihnen schlecht wird beim Hören und so weiter und so, da denke ich mir so, ey Leute, chillt mal, jetzt benehmt euch doch mal. Aber nee, da habe ich glaube ich jetzt erstmal keine Lust mehr drauf. Und Punkt.
So unterschiedlich ihre Romane erzählt sind, in allen dreien geht es ja um junge Frauen, die sich aus extrem schwierigen Lebenssituationen befreien müssen. Tilda in 22 Bahnen muss sich um ihre kleine Schwester Ida und ihre alkoholkranke Mutter kümmern. Ida muss in Windstärke 17 mit dem Tod eben dieser Mutter klarkommen. Und Charlotte muss sich aus einem Job befreien, der von anderen, vor allem ihren Eltern, für ganz arg vielversprechend gehalten worden ist. Sie haben mal gesagt, Sie wollen mit Ihren Büchern Hoffnung geben, Lust aufs Leben machen. Ist das für Sie ein wesentlicher Antrieb beim Schreiben?
Total, ja. Ich bin mit der Figur auch am Anfang in so einer Ausgangssituation, die nicht so cool ist. Und die Figur will in irgendeiner Weise ausbrechen. Und so ist es eben bei allen drei Romanen. Ich sehe das genauso, nur dass es vielleicht bei Charlotte so ist, dass sie sich immer mehr in so eine Scheißsituation verfängt und dann erst am Ende ausbricht. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, mit einer Figur loszuziehen und mit ihren Weg zu gehen und zu hoffen, dass es ihr am Ende der Handlung besser geht als am Anfang. Und dass sie raustritt in ein selbstbestimmtes Leben und diese Grenzüberschreitung vollzieht.
Sie haben selbst auch sehr offen über Hoffnungen und Lust auf Dinge gesprochen, dass Sie den Deutschen Buchpreis gewinnen wollen und gerne schnelle Autos fahren und sich auch eins kaufen wollen, was Sie sich ja nach den Bestsellern auch problemlos leisten können. Bereuen Sie diese Offenheit, die dann andersrum wieder Häme provoziert?
Nein, ich würde es auch immer so weitermachen, weil ich eben vor allem auch gute Reaktionen und schöne Reaktionen bekomme. Und ich weiß noch, ich habe letztens mit meinem Bruder telefoniert und wollte eigentlich so ein bisschen jammern und sagen, ja, ist alles gerade so hart und viel. Und der hat sich gar nicht drauf eingelassen. Und dann meinte ich, ja, ich polarisiere auch gerade sehr und es prasselt ganz schön viel auf mich ein. Und da meinte mein Bruder, ey Caro, das war doch klar, dass das umschlägt. Du warst schon immer ein schwieriges Kind und hast polarisiert. Und das hat mich so ein bisschen versöhnt, weil ich dachte, ja, ich war eigentlich noch nie eine, die von allen gemocht wurde. Und ich weiß, dass meine offene, direkte Art, gegen die ich mich auch nicht wehren kann, weil was raus muss, muss raus, dass ich an der nichts ändern will. Und ich glaube, ich muss einfach, ja, mich auf die positiven Sachen konzentrieren. Zum Beispiel jetzt gerade, dass so viele coole Frauen, die ich auch bewundere für ihre Arbeit, wie Sophie Passmann, Nina Tschuba, Emilia Schüle, Stellung beziehen und mir sagen, hey, du bist cool und das auch laut auf ihren Kanälen sagen. Das finde ich so schön, dass da so ein Zusammenhalt und so eine gegenseitige Unterstützung stattfindet, dass das gerade wieder total umschlägt in so eine Freude und so eine, ja, ich mache weiter so.
Romane sind, wenn sie mal veröffentlicht sind, ein Stück weit freigegeben, von anderen weiterverarbeitet zu werden. 22 Bahnen ist jetzt ins Kino gekommen. Wie war das für Sie, als Sie Ihre Figuren tatsächlich lebendig auf der Leinwand gesehen haben?
Ja, das ist absurd. Ich glaube, der absurdeste Moment war, als ich das Set besucht habe in München. Ich habe das Schwimmbad besucht, wo die Schwimmbadszenen gedreht worden sind. Und da bin ich mit Thomas Wöbke, dem Filmproduzenten, zum Schwimmbad gelaufen. Und dann rannte ein Mädchen vor uns, hat den Weg gekreuzt und dann meinte er, das ist Ida. Und da war es, glaube ich, so der erste Moment, wo ich kurz klarkommen musste und so, Caro, okay, du gehst jetzt zum Filmset. Und alle Menschen, die dort gerade arbeiten, die bringen den Text, den du dir vor ein, zwei Jahren in so einer kleinen Einzimmerwohnung ausgedacht hast, auf die Leinwand mit Luna Wedler, Janis Niebuhner und Laura Tonk. Und es war so, ja, das muss man sich halt dann auch immer wieder sagen. Das ist voll schön und ich bin da so dankbar für. Auch ich finde es so toll, dass das jetzt so schön geworden ist alles.
Also Sie sind happy mit dem Film?
Voll. Und schön. Ich hatte auch total ein gutes Gefühl mit dieser Filmproduktionsfirma und die wollte das unbedingt schnell bringen. Die waren ähnlich ungeduldig wie ich und haben da so für gebrannt. Und ich hatte sofort mich eigentlich für die entschieden und das hat sich jetzt alles so als richtige Entscheidung herausgestellt. Es ist immer gut, auf sein Bauchgefühl zu hören bei sowas.
Sie haben in den letzten 3 Jahren 3 Bücher geschrieben. Arbeiten Sie schon am nächsten und wird das wieder ganz anders?
Ja, ich arbeite gerade wieder und das war auch was ich jetzt gerade gelernt habe. Es war eben viel und ich glaube, auch in solchen Zeiten muss ich eben schreiben, weil Schreiben mir so viel gibt. Da kann ich total abtauchen. Ich ziehe gerade wieder los mit einer Figur. Die ist diesmal unterwegs im Auto. Also die Handlung spielt nicht an einem festen Ort. Und das ist halt total aufregend, weil ich eben auch nie genau weiß, wo sie als nächstes hinfährt. Und sie fährt jetzt gerade an einen Ort, an dem ich auch noch nie war. Und da muss ich dann ja auch demnächst hin. Und da freue ich mich auch drauf.
Im Auto sind Sie jetzt auch sicher viel unterwegs, denn Sie sind auf Lesereise den ganzen Herbst über. Das war die Schriftstellerin und Bestsellerautorin Caroline Wahl in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Immer wieder ist sie auch bei uns im Sendegebiet zu erleben. Viel Erfolg weiterhin und viel Freude bei der Begegnung mit Ihren Fans auf der Lesereise.
Dankeschön, danke.